ARD.
Elektroautos sind jetzt nicht gerade ein Schnäppchen. Rund 56.000 Euro wurden im vergangenen Jahr im Schnitt für ein E-Auto in Deutschland bezahlt. Gut, das liegt aber auch vor allem daran, dass die meisten Käufer anscheinend klotzen, statt zu kleckern und sich gleich ein SUV holen. Und die sind ja ohnehin schon mal teurer. Susanne Tappe und Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion wollen deswegen heute an Tag 4 ihrer E-Auto-Tour wissen, geht sowas nicht auch billiger? Und ja, das geht. Und wie, das hört ihr jetzt hier bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast, der euch immer von Montag bis Freitag mit allen Infos versorgt, damit ihr wisst, was Sache ist. Diese Woche begleiten wir Susanne und Nikolas bei ihrer E-Auto-Tour. Gestern ging es um Steckdosen im Bordstein, heute um günstige E-Autos und wir beantworten Hörerpost. Deswegen sind wir heute auch ein bisschen länger. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo ihr beiden.
Hi Nils.
Grüß dich.
Also eins muss ich ja sagen, ne? Ihr beiden seid fleißig. Jeden Tag fahrt ihr mit dem E-Auto kreuz und quer durch die Lande, trefft Leute, macht irgendwas. Und abends, glaube ich, schreibt ihr das immer alles auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr in der Bar sitzt oder allein auf eurem Zimmer, aber es landet alles immer in unserem Dateiaustausch. Und da habe ich heute Morgen reingeschaut und ich bin ja neugierig, da habe ich diesen O-Ton hier gefunden.
Bitte hier links.
Also ist alles ein bisschen einfacher. Zieht nicht ganz so schnell an, liegt nicht ganz so satt auf der Straße. Also das merkt man schon, dass es ein Stadtauto ist. Aber es ist alles dran, was an so ein Auto gehört.
Also jetzt nicht irgendwie klapprig oder klein, ne? Also solide gebaut, so auf den ersten Blick, ne? Also auch die Tür schließt satt. Da fällt jetzt nicht so Blech ins Schloss.
Also für mich klingt das, als wenn ihr beide jetzt unter die Autotester gegangen seid. Habe ich recht?
Yes. Wobei man natürlich immer dazu sagen muss, wir sind keine professionellen Autotester, sondern wir sind ganz normale Verbraucher wie du und haben uns trotzdem mal ein Auto angeschaut. Und zwar sitzen wir da im Leapmotor T03. Das ist ein chinesisches Fahrzeug.
Aha.
Und aktuell, deswegen haben wir es uns angeschaut, einer der günstigsten Stadtflitzer. Der kostet unter 20.000 Euro, eigentlich sogar eher so 19.000. Dafür hat er auch eine recht kleine Batterie. Der lädt auch nicht ganz so schnell wie unser großer, kommen wir gleich noch drauf. Aber dafür hat er ganz schön viele Extras, ehrlich gesagt. Und was ich ja ganz toll fand, ein Glasdach.
Oh.
Und du musst gar nichts auswählen, sondern das ist quasi eine Variante und die bestellst du und dann hast du alles, was du brauchst. So die Idee. Aus unserer Sicht übrigens überraschend gut, außer vielleicht das Platzangebot.
Der dürfte noch einen Tick mehr Platz haben. Weil so richtig entspannt von den Beinen her ist man nicht unterwegs.
Ja. Ich setze mich mal kurz nach hinten. Also ich bin 1,70, das ist jetzt ja nicht so groß. Ich kann mich noch setzen, aber dann hast du schon meine Knie im Rücken.
Familie, alle unter 1,80, zwei ganz kleine Kinder, perfekt.
Kofferraum, auch so ein Thema.
Ist aber, glaube ich, für einen Einkauf, für einen Wocheneinkauf oder so, ist das schon ausreichend.
Nee, Nikolas, du setzt dich eben nicht hinten rein. Na, klemmst du?
Nee, ist entspannt.
Ich finde, der sieht knuffig aus, aber ich glaube, nicht jeder fände das hübsch. Warum ist denn da vorne so eine Klappe, Nikolas?
Das ist ein sogenannter Nasenlader.
Ja, Nasenlader heißt, es wird das Ladekabel vorne eingesteckt. Also unter der Motorhaube ist so eine kleine Klappe.
Mhm.
Das ist tatsächlich total praktisch, weil bei vielen Parkplätzen ist so, dass die Ladesäule in Front steht. Und dann kommt man da richtig, richtig gut ran auf einem kurzen Kabelweg. Allerdings kann man sich denken, wenn es mal einen Unfall gibt, einen Auffahrunfall, dann ist das natürlich überhaupt nicht gut. Dann ist so ein Nasenlader vorne eben kaputt. Dann kann man ihn noch gar nicht mehr aufladen. Und das Problem ist natürlich überhaupt bei den E-Autos, dass es keine einheitliche Regel gibt, wo diese Ladeklappe ist. Bei manchen ist vorne, bei manchen an der Seite, bei manchen hinten an der Seite und so weiter. Das macht es manchmal echt schwer und umständlich, überhaupt an Ladesäulen ranzufahren.
Aber es führt auch dazu, dass schöne neue Wörter geboren werden. Nasenlader, wäre ich nie drauf gekommen,
toll,
dass
oder?
Das mal ein Wort wird. Okay.
Ja. Das ist mein neues Lieblingswort.
Also ihr habt diesen Wagen ja euch angeschaut, seid damit ein bisschen rumgefahren, aber auf der Tour seid ihr mit einem anderen Fahrzeug unterwegs. Das habt ihr in der ersten Folge schon gesagt. Ein VW ID.4. Sagt man ID.4 oder ID.4?
Man sagt erstens ID.4 und es hat sich wirklich ganz vieles weiterentwickelt in den 5 Jahren. Das müssen wir einfach sagen. Also viel größerer Akku als bei unserem alten Fahrzeug, lädt auch deutlich schneller. Wir standen gestern an der Schnellladesäule, 30 Minuten, 80%. Überhaupt kein Problem. Heizung übrigens auch nicht. Mhm. Wir hatten ja bei dem alten Auto so oft die Heizung ausgemacht, damit wir unsere Reichweite überhaupt erreichen. Apropos Reichweite, das ist allerdings auch beim ID.4 ein Thema, denn wenn man so in die Werbeprospekte schaut, dann kommt man da auf eine Reichweite angeblich von 550 Kilometern. Fragt man sich, wie geht das denn? Denn in der Realität sind es irgendwie knapp 400.
Bergab, Nikolas, bergab.
Nee, es ist der Teststand, weißt du, da wird dann unter Testbedingungen der Wagen geprüft, Laborbedingungen. Ja. Und dann sind es eben 550 Kilometer, kriegst du halt in der Realität nicht wirklich raus. Also, vielleicht sage ich noch dazu, wir haben den Wagen wirklich offiziell gemietet, wir haben ihn offiziell bezahlt, um einfach unabhängig berichten zu können, und wir haben ihn deswegen ausgewählt, weil der ID.4 ist eben einer der meistverkauften und ist eine Mittelklasse für ja so um die 43.000 Euro, da geht's ungefähr los.
Jetzt muss man natürlich nochmal sagen, 43.000 Euro ist auch kein Schnäppchen, ne? Das ist uns schon klar, das ist immer noch viel, viel Geld. Mhm. Aber bis es so richtig günstig wird bei deutschen Herstellern, das dauert noch. Und zwar noch eine ganze Zeit, sagt auch Autoexperte Stefan Bratzel. Den haben wir besucht in Bergisch Gladbach. Das war sehr nett, sonst telefonieren wir ja immer nur miteinander. Und was auch sehr nett war, der hat sich dann gleich mal in unseren Liebmotor reingesetzt.
Ach ja, ich finde es doch irgendwie ein ganz witziges Stadtmobil, ne? Ja, ich glaube, dass Volkswagen eben noch mindestens 2 Jahre brauchen wird, bis sie eben ja den ID.1 oder vielleicht heißt er dann ID.Up dann produzieren wird. Wichtig ist natürlich, dass ein Großteil der Kosten die Batteriekosten sind. Das heißt, man muss immer dann abstimmen, wie groß sozusagen ist die Batterie und damit auch die Reichweite dieser Fahrzeuge.
Das ist übrigens ein richtig spannender Punkt, Thema Akku und natürlich auch Unabhängigkeit von China. VW arbeitet ja gerade an einem Batteriewerk in Salzgitter. Besuchen wir morgen auch noch.
Sag mal, aber apropos, ne, hier, deutsche Hersteller, wo du gerade VW angesprochen hast, die hinken ja so ein bisschen hinterher. Man sagt immer, die haben es einfach verpennt. Stimmt das? Ist das richtig so? Oder gibt es da noch andere Gründe für?
Ja, das haben wir Stefan Bratzel auch gefragt und der hat gesagt, ob man es verschlafen hat, ob das die richtige Formulierung ist, weiß er nicht, aber auf jeden Fall konnte er in Gesprächen feststellen, gerade so die Chefetage, die hat sich für E-Autos nicht wirklich interessiert. Das fanden wir sehr spannend.
Ich habe vor allem dann auch bemerkt, auch in Gesprächen, ein bisschen mit Vorständen, dass viele in der Anfangszeit diese eigene Elektrofahrzeuge nicht wirklich systematisch getestet haben und deswegen kein Gefühl hatten, worauf es wirklich ankommt. Insbesondere hat man es halt im Bereich der Ladeinfrastruktur gemerkt, weil es war von Anfang an eigentlich relativ klar, das ist eigentlich der kritische Punkt. Da muss das Elektroauto mit der Ladeinfrastruktur eben eine Symbiose bilden. Und die hat bis auf Tesla, muss man sagen, lange Zeit gefehlt. Jetzt wird es allerdings besser.
Naja, und wie gesagt, wir spüren jetzt auch, das hat sich geändert. Vieles ist inzwischen wirklich besser geworden. Natürlich, wir sagen es auch gerne nochmal, Thema Preis an öffentlichen Ladesäulen, Intransparenz zum Teil sehr teuer, das nervt. Aber im Großen und Ganzen wirklich vieles viel, viel besser.
Wobei Bratzel natürlich auch sagt, das Marketing der Autokonzerne war halt einfach nicht gut. Er sagt, das war wirklich falsch. Deshalb haben viele Menschen heute auch noch Vorbehalte gegen E-Autos. Man hat nämlich, anstatt die Vorteile von E-Autos zu betonen, sich so auf so ein Scharmützel eingelassen, auf so einen Vergleich mit den Vorteilen zu Verbrennern, und das war nicht gut.
Und deswegen steht das Thema Reichweite auch so stark im Fokus. Ja, Mensch, mein Diesel, mit dem kann ich 800 Kilometer mit einer Tour fahren. Aber wenn man sozusagen diesen zusätzlichen Kundennutzen irgendwie vom Elektrofahrzeug herausarbeitet, dann geht es zum Beispiel darum, ich lade dann, wenn der Ladestrom sehr günstig ist. Teilweise nutze ich auch die Batterie als Zwischenspeicher für mein Haus. Ich schaffe also eine gewisse Autarkie im Strombereich. Bis hin zu einem Kundennutzen, den Verbrenner nicht bringen kann. Ich verdiene mit meinem Elektrofahrzeug möglicherweise künftig Geld, indem ich das Fahrzeug quasi als Stromspeicher zur Verfügung stelle.
Naja, und was ich ganz gerne noch ergänzen würde, ist natürlich sind E-Autos auch leiser, sie sind besser fürs Klima, es gibt keine Abgase. Und in anderen Ländern haben all diese Argumente gezogen, da haben die sich schon viel mehr durchgesetzt, Stichwort Norwegen, Stichwort China jetzt eben auch. und in Deutschland eben noch nicht so richtig. Und Bratzel sagt eben auch, die Umstellung der deutschen Autoindustrie, die ist schwieriger, weil die eben später damit an den Start gegangen ist. Ne? Man hat einfach immer auf den Verbrenner gesetzt, hat sich bewährt, hat damit gute Geschäfte gemacht und man tut sich jetzt eben auch einfach ein bisschen schwer, da loszulassen.
Ja, so ein bisschen Behäbigkeit kommt da manchmal auch so durch. Ne? Da sind wir Deutschen ja manchmal ganz gut drin. Aber sag mal, ihr beiden seid ja jetzt schon einige Tage unterwegs und wir haben inzwischen auch von vielen Menschen, die diesen Podcast hören, E-Mails bekommen. Und wir werden uns morgen ein bisschen Platz in der Folge nehmen, um einige davon zu beantworten. Aber eine fand ich ganz gut, die will ich euch eigentlich jetzt schon stellen. Da hat jemand gefragt, E-Autos, die sind ja leiser. Susanne, hast du eben auch gesagt, aber was ist, wenn ich eine Sehbehinderung habe oder blind bin und dann über die Straße gehen will und dann kommt ein E-Auto angezischt? Das ist doch schlecht, oder?
Ja, wir haben tatsächlich die Testfahrt genutzt mit diesem Leap-Motor. Wir können da gleich mal reinhören. Ich habe den Anfang allerdings vor unserem Test erstmal drin gelassen, nämlich damit man nicht auf die Idee kommt, ich hätte Susanne rausgeschickt, während ich behäbig, um dich zu zitieren, im Wagen sitze.
Und du darfst ruhig Gas geben, ich jogg. Ja.
Also ich kläre mal auf. Susanne ist tatsächlich mit dem Mikro auf dem Parkplatz in Köln neben dem Wagen hergerannt,
während ich
da drin gesessen habe. Das sage ich bestimmt.
Yay, Susanne.
Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat. Ich kläre aber gleich auf. Sie wollte das so.
Ich bin eben sehr engagiert, wenn Hörerfragen kommen, Nikolas.
So, und jetzt, behäbig war ich, Susanne nicht. So, das klären wir auf. Aber jetzt zur Frage. Also es ist so, dass die Autos heute entsprechende Geräusche machen müssen. Es gibt eine Vorgabe, die müssen ungefähr so laut sein wie Verbrennermodelle der gleichen Klasse. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, nur bis 20 Stundenkilometer, damit die Fußgänger das hören. Teilweise machen sie es auch bis 30. Unser Testwagen ist so, das liegt daran, dass manche Länder entsprechende Vorgaben haben. In den USA bis 30 Stundenkilometer. So, und die offizielle Begründung, warum es dann überhaupt abgeschaltet werden kann, lautet: Ab dann sind die Reifengeräusche laut genug, dann brauchst du die anderen Geräusche nicht mehr. So, allerdings, die Verbände sagen, nee, ist nicht so richtig gut, weil wir können an den Geräuschen, wenn wir eine Sehbehinderung haben, nicht hören, wie der Wagen zum Beispiel beschleunigt. Und wenn anderer Lärm ist, andere Geräusche sind, dann ist es wirklich schwer, dieses E-Auto zu hören. Ist allerdings nicht nur ein Problem bei E-Autos, sondern auch inzwischen bei Verbrennern, weil, sind wir ehrlich, die Motoren von Verbrennern, gerade wenn sie langsam fahren, sind oft auch kaum noch zu hören.
Okay, und das Geräusch, um das es geht, das man dann hören soll, das war das, was wir da eben gehört haben, dieses komische elektrische Summengurren?
Dieses UFO, ja. Und Nikolas hat noch eine Sache unterschlagen. Dieses Geräusch war bei ihm drinnen fast noch lauter als bei mir draußen. Und uns hat es am Anfang echt ein bisschen genervt. Also der Verkäufer sagte auch, ja, manche Kunden sagen, es klingt wie die Kölner U-Bahn.
Oh Gott.
Aber man gewöhnt sich dran.
Die Kölner U-Bahn ist wirklich laut, das ist nicht schön.
Ja, und wenn du in Köln, und wir waren ja gestern in Köln unterwegs, wenn du da unterwegs bist im Straßenverkehr, dann fährst du halt eigentlich immer unter 30. Und dann hörst du dieses Geräusch quasi permanent und zwar relativ laut. Ich wünschte mir diese Lautstärke lieber draußen. Wobei man muss natürlich auch sagen, wenn viele E-Autos unterwegs sind und alle diese E-Autos machen alle diese Geräusche und zwar unterschiedliche Geräusche, boah, dann wird es natürlich auch langsam ein bisschen schwer.
Das wird ein Problem für die Zukunft. Aber apropos Zukunft, ihr beiden, wohin geht's heute?
Heute geht's nach Sprakebüll. Da sind wir schon ganz gespannt. Da waren wir vor 5 Jahren schon mal.
Was wollt ihr
ja,
da denn?
Ja, das ist ein kleiner Ort an der dänischen Grenze, der übrigens sehr hübsch ist. Ich fand das damals wirklich sehr, sehr nett da. Aber deswegen fahren wir da nicht hin, sondern wir haben noch eine Wette laufen. Wir waren damals da und da wurde uns gesagt, wenn ihr in 5 Jahren wiederkommt, dann sind hier wahrscheinlich mehr E-Autos unterwegs als Verbrenner. Da wollen wir doch jetzt mal gucken.
Alles klar, na dann bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Ich wünsche euch beiden eine gute Fahrt jetzt auf den Asphalt mit euch und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank.
Jo, bis dann. Danke, tschüss.
Danke, ciao.
Auf dem Papier sind E-Autos schon ziemlich teuer. Also die sogenannten Listenpreise, da wird einem manchmal schwindelig. Susanne und Nikolas haben es erzählt, das Auto, mit dem sie unterwegs sind, wird ab 43.000 Euro angeboten. Listenpreis. Aber ist das das, was man am Ende wirklich bezahlt? Ich habe mich mal umgeschaut in Autohäusern hier in Hamburg und habe versucht, ein bisschen zu verhandeln. Wie viel Rabatt kann man rausschlagen? Und ich war ganz erstaunt. Ein deutscher Hersteller hat mir tatsächlich 20% Rabatt angeboten für einen Neuwagen. Ich gebe zu, jetzt juckt es mich auch in den Fingern. Wie seht ihr das? Habt ihr Fragen zu dem Thema, die ihr Nikolas und Susanne stellen wollt? Dann schnell eine E-Mail her, wirtschaft@ndr.de, und dann stelle ich die Frage morgen in unserer Folge am Freitag. Und damit bin ich raus. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut. Bis morgen. Tschüss.